Wow, das war ja mal wieder ein toller Tag. Ich hasse es, allein zum Brunnen zu laufen. Aber die anderen wollen ja nicht mit mir gesehen werden, wenn sie nur wüssten, was wirklich in mir abgeht. Aber sie interessiert nur die Vorschriften. Und ich weiß, ich habe viel Scheiße gebaut. Es hätte anders laufen können. Jetzt bin ich verachtet und muss alleine als Frau Wasser holen. Alle anderen können sich ausruhen und ich muss arbeiten. Und ich verliere immer mehr meinen Ruf. Ich bin kein wahrer Teil der Gemeinschaft mehr. Oh nein, auch das noch. Wer sitzt denn da? Bin ich alleine und dann sitzt auch noch ein Mann am Brunnen. Ein Jude. Soll ich lieber umkehren? Na egal, ich brauche das Wasser. Und außerdem, was habe ich schon zu verlieren? Mein Ruf ist eh dahin. Und wenn es ein anständiger Jude ist, wird er eh Abstand halten. Hoffentlich. I mean, für ihn ist es ja schlimmer, mit mir gesehen zu werden. Eine Frau und dann auch noch eine Samaritanerin. Er hält sich safe für was Besseres. Wie alle Pilger, die schön fromm nach Jerusalem, dem wahren Ort der Anbetung gehen. Ich bin sowieso überall nicht dabei. So oder so ähnlich könnten die Gedanken der Frau ausgesehen haben, als sie zum Brunnen ging und Jesus gesehen hat. Sie erkennt ihn auf jeden Fall direkt als Jude und für eine Frau war es eher untypisch, alleine herzuwerfen. Wahrscheinlich sollte sie nicht gesehen werden. Warum, erfahren wir später im Text. Sie hatte anscheinend schon einige Männer gehabt und für die damalige Zeit ging das gar nicht. Ihr Ansehen war wohl eher dahin. Und Jesus? Er war gerade auf einer Reise. Er wollte nach Galiläa und war vorher in Judäa. Hier habt ihr jetzt mal eine Karte als Übersicht. Da unten seht ihr Judäa, das ist so der Ort, wo Jesus herkam. Und oben seht ihr Galiläa. Und in der Mitte seht ihr Sychar, oder wie auch immer man das ausspricht. Trifft er die Frau am Brunnen. Also geht direkt einmal durch das Gebiet der Samariter. Er hätte auch irgendwie außenrum gehen können. Es ist aber der kürzeste Weg. Nicht alle Juden haben sich entschieden, wirklich da durchzugehen, weil sie es umgingen, den Samaritern zu begegnen, weil sie echt keine guten Beziehungen hatten. Aber Jesus wollte da durch. Und er macht einen Stopp an einem Brunnen, während seine Freunde erstmal Essen holen. Sieht also nicht so aus, als ob er wirklich bleiben wollte. Und dann kommt da diese Frau. Hatte er vielleicht schon auf sie gewartet? Auf jeden Fall reagiert er anders als erwartet. Er distanziert sich nicht, sondern überschreitet die damals eher streng eingehaltenen Grenzen zwischen Kulturen, Geschlechtern und moralischem Ansehen. Er saß auf dem Brunnen, womöglich auf so einer Deckplatte drauf. Also es steht nicht, ob er wegging, als die Frau kam, denn eigentlich hätte man im Nahen Osten Abstand halten müssen. Es gehört sich an sich nicht, mit einer Frau zu reden und dann auch schon gar nicht von dem verfeindeten Volk. Sie hatten einfach kein gutes Verhältnis und dann fragt Jesus sie auch noch, ob sie aus einem Gefäß trinken wollen. Es hätte ihn komplett verunreinigt. Und die Frau war also wahrscheinlich ein bisschen verwirrt und verunsichert, vielleicht eingeschüchtert, aber sie geht trotzdem hin. Sie bittet und er spricht sie an und er bittet um Wasser. Und das Witzige ist, das konnte damals auch als Flirtversuch ausgelegt werden. Das heißt, da sitzt der Kerl am Brunnen, sie kommt her und dann fängt er erstmal an zu flirten. Interessant. Aber Jesus stört das nicht. Ihm geht es um die Frau und um seinen Auftrag, Gottes Willen zu tun. Aber was genau war seine Botschaft? Ich habe dazu drei Punkte. Mein erster Punkt ist das lebendige Wasser. Also es ist erstmal keine geile Ausgangslage, zwei Menschen aus verfeindeten Stämmen treffen sich und haben erstmal viele Missverständnisse. Aber was macht Jesus? Warum ist das alles nicht total cringe? Er fragt die Frau nach Wasser, ja, könnte man als Flirtversuch sehen, aber im Gegenteil. Jesus bricht die ganzen negativen Vorurteile, er macht sich abhängig von einer Frau. Die Frauen waren... Also ich meine, seine Freunde waren in die Stadt gegangen und wahrscheinlich auf einer Reise hatten sie Krüge dabei, weil sie brauchten irgendwann mal was zu trinken. Sie hätten ihm einen Krug dalassen können, aber er hatte keinen Krug. Das heißt, er hat wahrscheinlich absichtlich darauf gewartet, dass ihm jemand Wasser geben muss. Und das war eigentlich voll die Ehre für die Frau, weil ein angesehener jüdischer Rabbi bittet sie, ihm zu dienen. Aber sie checkt es nicht so ganz. Sie denkt eher, es ist eine Provokation. Und dann sagt er auch noch, oh ja, aber ich kann dir das lebendige Wasser geben. Der dachte sich bestimmt, okay, chill mal, die Juden wissen natürlich mal wieder alles besser. Aber das lebendige Wasser wurde auch damals einfach als Quellwasser gesehen. Also vielleicht hat sie es einfach wirklich nicht verstanden. Aber was ist dieses Wasser, was er ihr anbieten kann? Das Wasser, wovon Jesus spricht, ist, geht eine Ebene tiefer als einfach nur schönes Quellwasser. Es ist Wasser des ewigen Lebens. Wasser, was in ihr zu einer Quelle werden soll. Okay, also was genau? Am Anfang steht im Text, dass Jesus zur Frau sagt, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest. Und diese Gabe Gottes wurde zur Zeit von Jesus oft gesehen, dass es das Gesetz ist, die Tora, das Buch, was sie hatten. Oder das Gesetz wurde als lebendiges Wasser auch teilweise betitelt. Und die Frau dachte wahrscheinlich dann erstmal an die 5 Bücher Mose und meinte so, ja, okay, die kenne ich. Und Jesus denkt, hä, warum denkt ihr, ich kenne das nicht? Und sie geht darauf ein und sagt, ja, mein Vorfahre Jakob. Gut, da genau ist auch dieser Punkt des Konfliktes zwischen den Juden und den Samaritern, denn die Juden erkannten die Samariter nicht als Nachfahren Jakobs an, denn sie waren aus einem Stamm, der sehr durchmischt war, die nicht nur jüdische Vorfahren hatten, sondern die durchmischt waren mit anderen Völkern. Und eines Tages wollten sie die Juden einen Tempel wieder aufbauen, aber sie haben gesagt, hey, die Samariter dürfen nicht dabei sein, weil sie hatten verschiedene Götter. Sie haben sich eben nicht nur mit den anderen Völkern durchmischt und haben dadurch schon ein Gebot gebrochen, sondern sie haben auch verschiedene Götter angebetet. Also waren sie kein reines Gottesvolk mehr und sollten sich eben nicht vermischen, weil Gott sagt, hey, ich bin der Einzige. Ihr sollt mich anbeten, mich allein. Deshalb akzeptieren die Juden die Samariter nicht. Das heißt, die Aussage der Frau ist eigentlich schon eine ganz schöne Provokation. Unser Vater Jakob hat diesen Brunnen gegraben. Was bist du denn, was Krasseres? Aber Jesus geht da nicht wirklich drauf ein, fängt jetzt keine irgendwie theologische Diskussion an, sondern erklärt, was eigentlich tiefer liegt. Und zwar, dass sein Wasser anders ist. Er erklärt, sie wird keinen Durst mehr haben. Und sie versteht das erstmal äußerlich. Oh cool, ich muss nicht mehr trinken und nicht mehr zum Brunnen gehen. Aber er meint das sinnbildlich. Gibt es vielleicht manchmal Sachen, wo du in deinem Leben nach etwas dürstest? Wonach könnte diese Frau gedürstet haben? Später im Neuen Testament erfahren wir mehr, was mit dem lebendigen Wasser gemeint ist. Den Heiligen Geist. Die Dreieinigkeit ist manchmal ein bisschen kompliziert, aber hier wird uns der Heilige Geist als jemand vorgestellt, der Leben bringt, der Fülle gibt und damit nicht aufhört bis in alle Ewigkeit. Kennst du diese Fülle? Der Heilige Geist wird auch später gesagt, dass es ein Siegel ist, den wir bekommen als Christen, als Versprechen dafür, dass wir einmal ewig leben werden, dass wir teilhaben am Erbe. Also das Erbe, was Jesus bekommt als Sohn Gottes. Wir sind Teil Kinder Gottes und werden mit ihm ewig leben. Das ist richtig, richtig cool. Und in der Offenbarung, dem prophetischen Buch über die Endzeit und der Ewigkeit, wird auch nochmal die Quelle genannt, die dann am Ende, wenn wir alle bei Gott wohnen, da durchfließt durch das Dorf, sage ich jetzt mal so. Und Jesus sitzt auf dem Thron und Jesus ist der König und gibt uns allen von dem lebendigen Wasser umsonst. Alle, die Durst haben, können da hinkommen. Umsonst. Jesus ist der Herrscher und sagt damit auch erst Gott selbst, weil nur Gott kann uns lebendiges Wasser geben. Die Frau versteht es immer noch nicht so ganz. Es ist auch ein bisschen kompliziert, aber Spoiler, wie ihr auch schon gehört habt, am Ende hat sie es wohl doch verstanden und irgendwie lebendiges Wasser gefunden. Sie geht weg, sie rennt weg und lässt sogar ihren Krug liegen. Und sie wird zu einer Quelle für andere. Sie geht ins Dorf und sagt, hey Leute, egal ob sie nicht gebracht haben oder nicht, das war ihr in dem Moment komplett egal. Sie geht, hey Leute, ich habe was Krasses gefunden. Das ist wahrscheinlich der Messias, der Retter, auf den wir alle gewartet haben. Und alle sind so, okay, was ist jetzt mit dieser Frau los? Die war vorher noch ganz anders. Und sie glauben ihr und lernen Jesus kennen und super viele kommen zum Glauben. Diese Frau hat was gefunden, was besser ist als Wasser. Sie war begeistert, wirklich begeistert. Und ja. Aber zurück zum ersten Teil des Gesprächs. Jesus fragt nach ihrem Mann. Warum? Komplett out of context, wie man es erstmal denkt. Vielleicht sagt er es auch, okay, um den Flirtversuch abzuwenden, hey, ich wollte nicht mit dir flirten, so ich frage jetzt immer nach deinem Mann. Klarstellen, okay, ich respektiere dich. Aber sie macht es ja eigentlich nur noch schlimmer, indem sie sagt, ja, ich habe keinen Mann, ich bin frei zur Verfügung. Ja, aber Jesus wusste das ja anscheinend schon und sagt ihr, ja, stimmt, du hast 5 Männer gehabt. Krass. Er legt erstmal mit seinem prophetischen Auge Aussage liebevoll den Finger in ihre Wunde. Und dazu sehen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der Serie The Chosen, dass das nochmal schön zeigt. Ich liebe ihren Gesichtsausdruck. Was? Also diese Frau ist gerade erstmal ein bisschen verwirrt und begeistert zugleich. In diesem Moment checkt sie, okay, Jesus ist nicht irgendjemand Cringes, sondern er ist anders als die normalen Leute. Er ist sicherlich auch anders als andere Pilgerer, die da durchgegangen sind durch die Stadt, um nach Jerusalem zu laufen. Wahrscheinlich hat sie schon viel Verurteilung erlebt. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht gerade das Geilste, über seine vertiefste Verletzung mit einem fremden Mann zu reden. Ja, aber sie hat auch das erste Mal die Gelegenheit, dann mit einem Propheten zu reden. Sie checkt, okay, der ist irgendwie anders. Okay, dann lass doch mal das große Topic ansprechen, was oben aufliegt zwischen den Samaritern und den Juden. Und wahrscheinlich will sie damit auch ein bisschen ausweichen, so von sich ablenken. Denn die Juden, eben wie ich schon gesagt habe, hatten eben aus dieser langen Zeit der Gefangenschaft kamen zurück und wollten den Tempel wieder aufbauen. Und die Samariter wollten mitmachen, durften aber nicht. Und dann haben die Samariter beschlossen, okay, dann bauen wir eben unseren eigenen Tempel, wenn wir nicht mitmachen können. Sie waren eben nicht ganz straight, dass sie nur Gott angebetet haben. Ob sie mittlerweile schon wieder da waren, dass sie wirklich nur Gott angebetet haben, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall haben sie ihren eigenen Tempel auf dem Berg Gerizim gebaut. Und beide Völker waren seit diesem Zeitpunkt verfeindet und haben sich auch gegenseitig immer wieder bekriegt. Aber die Samariter waren überzeugt, haben das auch in der Tora geändert, dass das der Berg der Anbetung ist. Und die Juden haben gesagt, nee, Jerusalem ist da, wo wir wirklich anbeten sollen. Und das fragt die Samariterin jetzt nach. Und Jesus nimmt hier aber eine klare jüdische Haltung ein. Er sagt, ist nicht irgendwie neutral, ja, das ist alles egal, sondern er sagt, hey, ja, das Heil kommt von den Juden. Die Juden haben recht und das Heil ist basically er. Und die Juden kennen Gott und die Samariter nicht. Das ist eine krasse Aussage, aber er verschließt die Versöhnung zwischen den beiden nicht aus. Er sagt nicht, ihr habt Pech gehabt, sondern er sagt, hey, es gibt eine neue Lösung. Es wird in der Zukunft nicht mehr so sein, dass ihr irgendwie in einen Ort oder an ein Volk gebunden ist, sondern ich bin da. Gott gibt die Möglichkeit, dass ihr in Geist und in Wahrheit anbetet, dass ihr nicht wo Bestimmtes hingehen müsst, dass ja, es auch nicht den Tempel braucht, um gereinigt zu werden von den Sünden. Sie sind da hingegangen, eben um das zu bekennen und gereinigt zu werden, sondern dass Jesus jetzt sagt, hey, ich bin dafür gestorben. Es gibt eine ganz neue Dimension, was er damit ankündigt, was sie noch gar nicht alles verstehen kann, weil sie das Neue Testament noch gar nicht kennt. Aber er sagt, hey, ich gebe euch den Heiligen Geist, das lebendige Wasser, und durch ihn könnt ihr Gott anbeten. Ihr könnt es in Wahrheit tun und die Wahrheit wird euch frei machen. Gott, bei Gott ist all die Wahrheit, und diese tiefe Verbindung mit Gott, die losgelöst ist von einem bestimmten Ort, aus der können wir heute in dieser Kirche sein und einfach Gott anbeten, und das ist richtig cool. Der Samaritanerin ist das aber alles noch ein bisschen zu hoch und sie entflieht dieser Theorie ein bisschen so, okay, ja gut, wenn der Messias kommt, wird er uns das schon alles erklären. Die Samariter stellten sich den Messias vor wie einen zweiten Mose, also einen Propheten, und das hat sie ja schon mal in Jesus erkannt. Okay, der ist Prophet, aber wirklich, der dann alles offenbart. Und Jesus sagt, hey, ich bin nicht nur irgendein dahergelaufener Prophet, sondern ich bin es. Und dieses Ich bin es ist auch eine Anlehnung an den Gottesnamen aus dem Hebräischen. Das wurde im Griechischen so benutzt und das heißt, er sagt nicht nur, hey, ich bin der Messias, sondern auch, ich bin Gott. Das hat er schon angedeutet mit hier, bei mir ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und Gott ist derjenige, der sich mit diesem Ich bin Mose vorgestellt hat, der ich sein werde, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und auch wenn die Juden sagen, hey, ihr gehört zwar nicht wirklich zu der Abstammung von Jakob, es ist egal. Nicht egal, aber ihr könnt jetzt trotzdem noch mit dazukommen. Ihr könnt in die Familie wieder hineingenommen werden, wo ihr so lange ausgeschlossen wart. Ich bin's, du kannst an mich glauben und du kannst ewiges Leben haben. Ja, und dazu jetzt noch eine Szene aus der Serie. Warum tust du das? Jesus ist liebevoll. Er sieht dich, er will dich. Auch wenn dich alle anderen ablehnen würden. Er sieht die tiefste Wunde dieser Frau und ist nicht nur so, dass er sie dadurch verurteilt oder ausgrenzt, sondern er sieht sie und spricht damit so einer Liebe rein. Ich finde, diese Serie ist richtig gut gemacht, weil man so merkt, dass Jesus sie nicht irgendwie versucht, da drauf zu deuten, auch wenn sie es erstmal voll falsch versteht, weil da super viel Verletzung in ihr ist. Aber Jesus spricht so viel Liebe rein und will da Heilung und Freiheit bringen. Jesus bietet uns das lebendige Wasser, das Leben in Fülle. Wir dürfen Gott überall in Freiheit anbeten und zu ihm kommen. Jesus ist Gott. Und die Frau wird dann am Ende noch voll begeistert von dieser Erkenntnis und erzählt es allen, egal was sie wohl meinen würden. Ist komplett verändert. Aber in der Serie sagt sie noch zwei Dinge. Als erstes sagt sie, du hast dir die Falsche ausgesucht. Jesus war extra für sie am Brunnen. Aber ich kenne diese Aussage. Ich kenne diesen Satz sehr gut, dass ich mir denke, ich bin's nicht wert. Ich habe so viel Kacke gebaut. Manchmal habe ich einfach gar keinen Bock, auf Gott zu hören. So anstrengend, oh, ich muss Leuten dienen. Da habe ich Lust, egoistisch zu sein. Ich sage, ich will Jesus folgen, aber dann scheitere ich auf den so kleinen Dingen und dann mache ich mir da große Vorwürfe. Ich bin nicht würdig oder gut genug. Und ich ertappe mich dann immer wieder dabei, gar nicht mehr auf Gott zu hören, weil ich es ja eh falsch mache und in seine Gegenwart zu kommen, aber immer mit der Bitte, wenn ich zu dir komme, dann verändere mich doch. Aber das Krasse ist, Jesus sagt nicht, okay, jetzt ändere mal deine Lebensweise oder so, sondern Jesus kommt zu ihr und zeigt ihr, wer sie ist und das verändert sie automatisch. Es geht nicht darum, dass wir verändert werden, sondern dass Jesus uns so annimmt, wie wir sind und auch sogar direkt gebrauchen kann. Diese Quelle in uns, die uns Jesus geben will, ist eine, die einfach sprudelt, wo wir nicht irgendwie versuchen müssen, das hervorzuprovozieren und die krassesten Leute überhaupt zu sein, sondern wir dürfen zu Jesus kommen und da schöpfen und trinken. Und wenn wir trinken, dann werden wir automatisch das auch wieder aussenden. In der Serie äußert die Frau dann noch einen letzten Zweifel. Ich werde von den anderen abgelehnt. Und Jesus antwortet, ich weiß aber nicht vom Messias. Jesus ist anders, als wir manchmal denken oder es von unserem Umfeld erkennen. Kennst du Jesus? Gibt es irgendwas, was dich manchmal daran hindert, an ihn zu glauben oder zu glauben, dass er es gut mit dir meint? Gibt es irgendwelche Verletzungen in deinem Leben, wo du Dinge noch äußerlich oder innerlich Heilung brauchst? Hey, Gott will da hineinkommen, mit Liebe, vielleicht manchmal auch den Finger auf die Wunde legen, aber um es zu heilen. Wo fühlst du dich vielleicht auch nicht gut genug? Oder wo spürst du schon voll die Fülle des Lebens und willst Gott gerade einfach danken, dass er dich befreit hat, dass er gut ist? Lass uns einfach gemeinsam jetzt vor ihn kommen und ich will das Ganze noch mit einem Gebet abschließen und dann gibt es noch ein Lied mit ein paar Reflexionsfragen oder ihr könnt einfach über irgendwas, was euch angesprochen habt oder einfach an sich das Lied genießen, einmal noch nachdenken. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke dir, Jesus, dass ja, wir gut genug sind, dass du reinkommst, dass du ja, deine Wege manchmal unverständlich sind, wieso du da plötzlich an den Brunnen auftauchst und genau für diese eine Frau da bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du ja, uns einfach das geben willst, was wir brauchen, dass du uns lebendiges Wasser geben willst, dass du uns Fülle geben willst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt voll in diese Zeit reinkommst, dass du zu uns sprichst, dass du uns begegnest. Hilf uns, offen zu sein, das zu empfangen, nicht zu denken, wir sind schlecht oder nicht gut genug. Danke, dass du reinkommen willst, uns erfüllen willst und uns gebrauchen willst. So wie wir sind. Amen.